Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Guten Tag, wir begrüßen Sie heute aus dem Literarischen Kolloquium Berlin. Mein Name ist Andrea Gerg.
Und ich bin Christian Raphansel. Tja, wer hat das beste Sachbuch des Jahres geschrieben? Wer erhält den Buchpreis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch und Essayistik?
Nächste Woche werden wir es wissen, da wird der Preis vergeben. Und wir haben heute die Nominierten eingeladen, also diejenigen, die die Jury für preiswürdig befunden hat.
Und 5 Bücher, die haben es auf die Shortlist geschafft. Die Autorinnen und Autoren sind jetzt also zu Gast. Einige sind direkt hier im LCB, mit anderen haben wir schon vorab gesprochen. Jedenfalls alle Nominierten hören Sie im Deutschlandfunk Kultur in dieser Stunde. Ganz schöne Liste.
Wir reden über gekränkte Freiheit, also darüber, was passiert, wenn Menschen gegen eingebildete Diktaturen kämpfen.
Wir sprechen auch über Christoph Martin Wieland. Der hat nicht nur die moderne deutsche Literatur erfunden, sondern ihm verdanken wir auch so Begriffe wie das Milchmädchen oder das Steckenpferd.
Wir sprechen über einen grünen Krieg, wie nämlich im Namen des Umweltschutzes in Afrika Menschen vertrieben werden, bezahlt auch mit deutschen Steuern.
Wir sprechen über eine ganz außergewöhnliche Frau, eine jüdische Kommunistin und ihre Jahrhundertbiografie.
Und wir sprechen über ein Root Girl, eine schwarze Germanistikprofessorin in den USA und ihre Emanzipationsgeschichte. Birgit Weihe hat eine Comicbiografie über sie geschrieben und das ist unser erstes Gespräch.
Ja, Birgit Weihe, freue mich riesig, dass Sie hier sind. Nominiert mit einem wirklich außergewöhnlichen Buch. Das ist eine Biografie, ein Comic, Graphic Novel, gleichzeitig ist es ein Buch über das Buch, das Sie schreiben, weil die Frau, deren Leben Sie darin zeichnen, Priscilla Lane, eine afroamerikanische Germanistikprofessorin mit karibischen Wurzeln, weil diese Frau ist nicht nur die Protagonistin, dieses Root Girl, sondern gleichzeitig eine Mitwirkende. Jetzt habe ich, glaube ich, so richtig schön für Verwirrung gesorgt. Sie helfen mir gleich dabei, das ein bisschen wieder zu entwirren. Davor aber erstmal, wer ist Priscilla Lane? Warum kennen Sie sie und warum wollten Sie ein Buch über sie schreiben?
Also erstmal, finde ich, haben Sie das schon sehr schön zusammengefasst.
In aller Verwirrung.
Ja, sie ist eben Germanistikprofessorin und als solche hat sie mich aufgesucht, weil sie über meine Arbeiten schreiben wollte. Und auf dem Weg zum Bahnhof habe ich sie gefragt, eben wie sie zur Germanistik gekommen sei, weil ich dann dachte, es ist ja nett, noch ein bisschen Smalltalk zu machen. Und da meinte sie, wegen Indiana Jones. Und das fand ich so lustig, weil ich das jetzt nicht sofort zusammenbekommen habe, dass ich sie gefragt habe, ach, kann ich da nicht einen kleinen kurzen Comic zu machen für den Tagesspiegel? Dann für den habe ich damals einmal im Monat eine Seite gemacht. Und dann bin ich nach Berlin gefahren, wo sie hatte hier ein Forschungsstipendium und habe sie interviewt. Und das war dann so viel, dass so aufregend und so viel auf einmal, dass ich meinte, wow, wie soll ich das in 16 Panel packen? Das ist ja reicht für ein ganzes Buch. Und dann meinte sie, oh ja, mach das doch.
Und da lernen wir dann auch in diesem ganzen Buch, warum Indiana Jones, weil sie nämlich genauso wie der gegen Nazis kämpfen wollte und dann deswegen Deutsch lernen wollte.
Genau, und sich das dann erst selber beigebracht hat und dann tatsächlich eben sich durchgekämpft hat bis zur Germanistikprofessorin.
Ja, dann haben Sie also dieses Buch gemacht, was aus Smalltalk entstanden ist, was aber ein ganz anderes Buch geworden ist, als was Sie eigentlich vorhatten. Ich habe es gerade vorhin so ein bisschen verwirrt. Helfen Sie uns mal beim Entwirren. Was würden Sie sagen, gibt es eine Genreschublade für dieses Buch?
Naja, auf jeden Fall ist es tatsächlich ein Comic und als solches im Genre Comic eine Graphic Novel und eine Biografie, also auch ein Sachbuch. Es ist mehreres und da haben Sie schon recht.
Und ich habe vorhin schon angedeutet, es ist auch deswegen mehreres, weil es diese verschiedenen Ebenen hat, weil eben Priscilla Lane, als sie die ersten Entwürfe, die ersten Seiten sah, nicht so richtig begeistert war. Warum nicht?
Ja, ich hatte die glorreiche Idee, dass ich dachte, ich lasse Hautfarbe weg, weil ich in meinen früheren Comics immer wieder das Problem hatte, dass ich habe erst alle Personen ganz schwarz, wirklich mit schwarzer Tusche, weil ich nur schwarz-weiß gezeichnet habe, gezeichnet. Das sah aus wie Blackfacing. Dann habe ich die Tusche lasiert. Dann sahen alle aus, als ob sie hautkrank sind, weil das so fleckig wurde im Auftrag. Und dann dachte ich, naja, Hautfarbe spielt ja keine Rolle. Wir sind alle gleich, lasse ich die weg. Und da meinte Priscilla, das kannst du als Weiße sagen. Für dich spielt Hautfarbe keine Rolle, weil du diese Rassismuserfahrung, die tägliche, nicht hast. Ich möchte, dass du Hautfarben verwendest. Und genau diesen Dialog habe ich in das Buch eingebaut, weil es mir gleichzeitig eine große Chance war, auch für mich selber zu sehen, aus welcher Ecke gucke ich eigentlich auf ihre Biografie, was ist mein Kontext und wie gehe ich auch mit Vorwürfen der kulturellen Aneignung um. Und das war für mich auch wirklich sehr lehrreich, in diesem
das
Dialog zu sein.
Klingt jetzt, Frau Weyer, so derartig gelassen. Im Comic lassen Sie sich aber auch selber auftreten, wie Sie einigermaßen empört sagen, na gut, schreibe ich halt nur noch Comics über weiße, mittelalte Cis-Frauen.
Genau, da war ich erstmal richtig beleidigt, als dieser Vorwurf kam. Aber
weil, das muss man vielleicht nochmal betonen, Sie sind ja eine Autorin, die sich mit Themen rund um Rassismus seit langem beschäftigen. Sie sind die Gute. Und dann kriegen Sie kulturelle Aneignung vorgeworfen.
Ja, das dachte ich auch, ich sei die Gute. Aber es ist trotzdem immer ganz gut, auch mal das Gutsein zu hinterfragen. Und beleidigt sein ist keine sehr produktive Haltung, habe ich festgestellt. Das kann man eine Zeit lang sein, aber dann kann man sich vielleicht auch weiter bewegen. Und das Buch ist der Versuch.
Ja, das kann man sehr schön plastisch eben an diesem Beispiel auch der Hautfarben sehen. Welche Lösung haben Sie denn dann gefunden, gemeinsam mit Priscilla Lane? Weil im Laufe des Buches ändert sich das ja, wie Sie darstellen.
Genau, ich hatte eigentlich eben diese glorreiche Idee, wir sind alle gleich, wir brauchen keine Hautfarbe. Das hat dann nicht so geklappt. Und ich hatte vorher schon überlegt, dadurch, dass Priscilla im Laufe ihres Lebens eben auch selber sich zum Skinhead erklärt hat, weil sie das Außenseitertum selber definieren wollte, dachte ich, und dieses eben nicht in Schubladen passen, ist es gut, wenn ich zwei Farben nehme, die aggressiv sind, die auch nicht so gefällig sind. Deswegen ist es orange geworden und so eine Art Rotzgrün, was keine schönen oder lieblichen Farben sind. Und praktischerweise war die Mischung aus beiden ein Braun und das ist dann der Hautton.
War das viel Experimentierarbeit, viel Hin- und Herreichen auch der Seiten? Also wie haben Sie konkret mit ihr zusammengearbeitet?
Ich habe tatsächlich Kapitel für Kapitel, also ein Kapitel gezeichnet, aufgrund, ich habe sehr viele Interviews mit ihr geführt und sehr viele Recherchen gemacht und habe dann immer aus diesen Interviews Szenen zusammengefügt, gezeichnet und dann ihr geschickt. Das hat sie kommentiert, ich habe das wieder gezeichnet, ihre Kommentare und das, was sie moniert hat oder ergänzt hat, quasi dann im nächsten Kapitel aufgenommen. Das heißt, weder ich noch mein Verleger wusste, wie dieses Buch nachher aussieht. Und ich bin dem Verlag sehr dankbar, dass er das ausgehalten hat.
Ganz schönes Wagnis. Ist das als Künstlerin, ist das eine Einengung, dass da plötzlich das Subjekt der Geschichte mitreden darf oder ist das eine Befreiung?
Beides. Also manchmal fand ich, hätte sie noch mehr sagen können. Da hatte ich das schon geplant gehabt, weil ich dachte, wow, das ist jetzt bestimmt kontrovers, da können wir uns streiten. Und dann kam nur, ja, finde ich gut, mach weiter. Also es ist eben genau, es ist nicht planbar, aber es war für mich wahnsinnig spannend.
Das Ergebnis ist auch wahnsinnig spannend. Sie haben jetzt gerade diese verschiedenen Erzählebenen angedeutet, die eben auch unterschiedlich gestaltet sind. Das heißt, schon beim schnellen Durchblättern sieht man gleich, was bewegt sich auf welcher Ebene. Viel der Diskurse, die darin ja auch eine Rolle spielen, also um Race, um Gender, aber auch um Klasse und dergleichen, das sind ja eher abstrakte Themen. Dafür haben Sie aber trotzdem sehr sinnliche Bilder gefunden, metaphorische Bilder. Wie sind Sie da vorgegangen, so einen abstrakten Diskurs abzubilden?
Das war tatsächlich gar nicht so einfach. Also das waren immer diese Themen, da habe ich meistens sehr lange für gebraucht. Und manchmal lagen dann auch einzelne Seiten wirklich eine Woche mal da und haben auf ihre Bilder gewartet, weil es einfach eben schwierig ist. Wie stelle ich Klassismus dar, ohne dass es dann auch so in die Karikatur abrutscht oder so.
Wie haben Sie sich da angenähert?
Also ich habe wirklich sehr viel gelesen rundum, was ich an Romanen, an Filmen, an allem Möglichen. Ich habe tatsächlich, bevor ich angefangen habe, das zu zeichnen und zu schreiben, habe ich über ein Jahr eigentlich nur gelesen und Filme geguckt. Und also rund um diese ganzen Themenkomplexe, um irgendwie das Gefühl zu haben, ich stehe ein bisschen auf sicherem Boden.
Und wie hat sich das dann eingestellt, dieses auf sicherem Boden sich befinden?
Naja, es war eher ein bisschen so wie ein Matrose auf Landgang, würde ich sagen. Es war immer so ein sehr eieriges Vorangehen. Und wie gesagt, ich wusste bis zum Schluss nicht, wo das hinführt.
Hatte dann Priscilla Lane das letzte Wort? Weil ich finde, es hat natürlich sehr viel mit Respekt zu tun, jemandem die Selbstdeutung zu überlassen. Gleichzeitig sind wir Menschen ja als Zeugen in eigener Sache ziemlich unzuverlässig.
Genau, deswegen ist es auch, wir haben am Anfang beschlossen, es ist mein Buch, es ist meine Deutung und meine Darstellung. Und sie hat auch ganz oft gesagt, wenn ich gefragt habe, meinte sie, das musst du entscheiden, das ist dein Buch. Also das war schon so, weil sonst wäre sie ja Co-Autorin. Und sie hat dann nur, wenn ich eben in ihren Augen grobe Schnitzer gemacht habe oder zu sehr aus meiner weißen, mittelalten, norddeutschen Cis-Frau-Perspektive geschrieben habe, das angemerkt.
Das hat sie dann angemerkt. Das Ergebnis ist wirklich wahnsinnig spannend, sehr, sehr facettenreich und, das kam jetzt vielleicht gar nicht ausreichend drüber, auch sehr witzig zwischendrin, muss ich sagen, beim Lesen. Nachdem sie mit diesem Vorwurf, mit dem Sie am Anfang konfrontiert waren, offensichtlich einen sehr produktiven Umgang und auch zufriedenen Umgang gefunden haben. Wenn Sie jetzt so nachträglich Ihre früheren Bücher angucken, juckt Sie in den Fingern, dass Sie denken, ach, das würde ich nochmal überarbeiten wollen?
Aber ja, total, absolut. Auf jeden Fall würde ich jetzt alles anders machen, aber kann man ja immer schlecht. Ich kann ja nicht jedes Jahr meine Bücher überarbeiten, wenn ich neue Erkenntnisse habe.
Dann freuen wir uns stattdessen auf das nächste großartige Buch von Birgit Weihe. Sie ist hier mit ihrer Comicbiografie Root Girl nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch. Root Girl, 312 Seiten, 26 Euro, erschienen im Avant Verlag. Frau Weihe, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Regina Scheer, die jetzt bei mir ist, sie werden viele Leser als Romanautorin kennen. 2014 erschien Machhandel und 2019 Gott wohnt im Wedding. Beides waren große Erfolge, aber Regina Scheer hat auch vor diesen beiden Bestsellern schon Bücher geschrieben, Sachbücher unter anderem zur deutsch-jüdischen Geschichte. Und mit ihrem neuen Buch ist sie vielleicht ein bisschen dahin zurückgekehrt. Bittere Brunnen heißt es und es erzählt die Lebensgeschichte von Hertha Gordon-Walcher, einer sehr außergewöhnlichen Frauen. Sie hatten ja ein sehr persönliches Verhältnis zu Hertha Gordon-Walcher, von Kindheit an eigentlich. Können Sie uns das mal bitte erzählen, wie das kam?
Ja, eigentlich durch Umstände, die mit mir erstmal gar nichts zu tun hatten. Meine Mutter hat, als ich 6 Jahre alt war, nochmal geheiratet, und zwar einen Mann, der 31 Jahre älter war als sie. Und in der Emigration in den USA und in Frankreich gewesen war, ein in den 20er, 30er Jahren sehr wichtigen Journalisten aus dem Umfeld der Weltbühne und so weiter. Und dessen Freundeskreis ist mir als Kind also begegnet, ohne dass ich irgendwas da über die Hintergründe wusste. Und ein altes Ehepaar, Jakob und Hertha Walcher, also noch älter als er, Hertha war Jahrgang 1894. Die waren kinderlos und die haben sich immer sehr für die Kinder ihrer Freunde interessiert. Und die haben mich einfach sehr liebevoll behandelt. Und ich habe sie dann oft besucht. Und diese Hertha Walcher, die für mich eine uralte Frau war, natürlich, ich habe dann mitbekommen, die kannte Lenin, die kannte Stalin, die war mit Bertolt Brecht befreundet, die kannte auch Willy Brandt. Irgendwie hatte ich das Gefühl als Kind, die kannte alle auf der ganzen Welt. Aber als ich dann älter wurde, Studentin war, wurden ihre Geschichten, dann wurden auch meine Fragen differenzierter, wobei sie jahrelang sich nichts fragen ließ. Sie hat erzählt oder nicht. Und meine Aufgabe war zuzuhören. Ich durfte auch nicht mitschreiben, als ich das später wollte, oder Tonbandaufnahmen machen. Da hat sie gesagt, weißt du Kind, dir vertraue ich solchen Dingern nicht.
Und, aber haben Sie sich das alles gemerkt? Denn Sie erzählen ja auch gerade in den letzten Lebensjahren, haben Sie ja sehr, sehr viel ihr zugehört und Gespräche mit ihr geführt. Das ist ja auch eine Quelle dieses Buchs. Wie haben Sie sich das, haben Sie dann hinterher Notizen gemacht? War Ihnen gleich klar, das ist eigentlich Jahrhundertstoff, das muss ich mir notieren?
Also es wurde mir allmählich klarer. Und ich habe schon viel notiert und habe aber nicht sehr professionell auf Zetteln, und sie hatte eine sehr schöne Sprache und ich habe mir manchmal einzelne Sätze aufgeschrieben, und man sagt mir auch ein gutes Gedächtnis nach. Und nach der Wende, sie ist 1990 gestorben, nach der Wiedervereinigung und nachdem die Sowjetunion auch am Ende war, wie ihr klar war, und sie war ja am Anfang der Sowjetunion, hat sie im Kreml gearbeitet, sie war dabei gewesen, und ich hätte ihr gewünscht, dass sie das nicht mehr erleben muss. Also sie ist gestorben, und zunächst mal war ich traurig, und es war einfach ein ganz persönlicher Verlust. Ich habe sie einfach sehr gern gehabt, und ihre politischen Geschichten haben mich eigentlich in zweiter Linie interessiert. Aber ich habe dann als Historikerin gearbeitet, habe viel in Archiven arbeiten müssen, und dabei sind mir viele Namen begegnet, die ich von ihr kannte und die ich mir gemerkt hatte, weil sie so ungewöhnlich waren. Bärensprung zum Beispiel, Polizeipräsident von Magdeburg gewesen und ein wichtiger Mann im amerikanischen Exil. Und ich dachte, Mensch, wenn ich sie jetzt fragen könnte. Und vor ein paar Jahren habe ich gedacht, dass ich über sie schreiben müsste, weil wenn ich es nicht mache, macht es kein Mensch. Diese Frauen sind vergessen. Also wir kennen ja den Namen ihres Mannes, Jakob Walcher, den kennt man schon. Hat auch einen Wikipedia-Eintrag und es gibt auch inzwischen eine kleine politische Biografie. Aber über die Frauen, die freiwillig aus dem Blickfeld traten, sie hat ihre Arbeit gemacht, sie hat für die sozialistische Bewegung gearbeitet, sie hat für die Kommentaren gearbeitet, von der sie sich aber später losgesagt hat. Sie war Gründungsmitglied sogar der Kommunistischen Partei. Sie ist aber rausgeflogen 1928. Sie hat mit anderen eine Oppositionspartei gegründet, dann die SAP, in der der junge, damals 19-jährige Willy Brandt so eine Art politischer Ziehsohn war. Sie hat im Exil und überall wirklich politische, oft clandestine Arbeit gemacht. Sie war viele Jahre die Sekretärin von Clara Zetkin bis 1925. Sie hat also ungeheuer viel Einsichten gehabt, über die sie aber eigentlich nach außen nicht gesprochen hat. Also mir hat sie viel erzählt, aber sie war sonst ein verschwiegener Mensch. Und ich habe vor ein paar Jahren beschlossen, nochmal in die Archive zu gehen, ins Willy-Brandt-Archiv, in andere Archive, und das alles nachzuprüfen.
Aber offenbar hat sie das ja auch so ein bisschen bedauert oder gespürt, dass sie da so im Schatten von Männern stand. Ganz am Ende zitieren Sie sie, dass sie bei einem dieser Gespräche gesagt hat, ich habe mich zu eng an einen Mann und zu eng an die Partei gebunden. Offenbar hat sie das ja doch auch selber so empfunden.
Ja, das war ein Widerspruch, den ich auch nicht auflösen kann. Sie hat in unbeirrbarer Treue ein Leben lang, sie ist 96 Jahre alt geworden, zu ihrer Idee gestanden, natürlich auch zu ihrem Mann. Und es gab diesen Satz kurz vor ihrem Tod, dass sie sich nicht noch einmal so an einen einzigen Mann und so an eine Partei binden würde. Aber da war die DDR schon am Ende. Auf die DDR hat sie dann keine großen politischen Hoffnungen mehr gesetzt. Aber sie hat sich nach dem amerikanischen Exil bewusst, wie viele andere auch, für die DDR entschieden. Und auch das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird, aber die von heute aus gestellt ist. Warum haben die das mit sich machen lassen? Sie wurden 1952 wieder aus der Partei rausgeschmissen. Brecht war es, der sie und ihren Mann ein paar Jahre lang über Wasser gehalten hat, auch finanziell. Überhaupt hat Solidarität unter diesen Menschen eine sehr große Rolle gespielt. Und als sie begraben wurde, hat der Brecht-Biograf Mittenzwei, der ihre Grabrede hielt, gesagt, von Hertha konnten wir lernen, wie man mit Niederlagen umgeht. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich von ihr angenommen habe. Also mir wurde eigentlich erst im Laufe des Lebens klar, dass ich neben der persönlichen Wärme und Zuwendung einfach ein Kapital, ein Wissen, das war ja nur fragmentarisch, aber dass ich da was bekommen habe, mit dem ich umgehen muss. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben.
Und Sie haben ja ein sehr besonderes Buch geschrieben, weil das ist ja jetzt nicht einfach, sage ich mal, so ein historisches Sachbuch oder eine ja sachlich geschriebene Biografie, sondern das ist ja sehr erzählerisch. Sie holen einen da gleich von Anfang an ab, auch durch diese persönliche Bindung, die Sie haben, und haben einen fast romanhaften Stil, zumindest am Anfang. Es wird dann zwischenzeitlich auch anders. Aber wie haben Sie zu dieser Form gefunden? Sie hätten ja auch einen Roman über sie schreiben können. Das Leben würde das doch hergeben.
Ja, jede Figur in diesem Buch, nicht nur Hertha Walcher, sondern auch jede Nebenfigur, fast jeder, der ihr begegnet ist, mit dem sie zusammengearbeitet hat, hätte einen Roman verdient. Aber ich wollte keinen Roman schreiben. Ich glaube, dass wir immer noch zu wenig wissen über die Geschichte der Linken im 20. Jahrhundert. Das ist auch ein Erbe des Nationalsozialismus, aber auch ein Erbe der Linken selbst, dass fragmentarisches Wissen nur überliefert ist, dass immer interessengeleitet war. Und Willy Brandt hat auch immer ein bisschen bedeckt gelassen, wo seine politischen Wurzeln lagen, einfach in den Jahren des Antikommunismus und des Kalten Krieges war es auch schwierig, darüber zu schreiben. Und ich denke, ich habe bewusst diese dokumentarische Form gewählt und diese Einleitung, die Sie schreiben, die schon sehr persönlich ist, aber das ist nur die Einleitung, weil ich ja dem Leser erklären muss, warum weiß ich das alles? Warum bin ich dieser Frau so nahe gekommen? Und das war eben einfach ein Zufall meiner Biografie.
Haben Sie denn auch selbst nochmal, indem Sie sich so tief in die Geschichte hineinbegeben haben, auch Ihre eigene Geschichte nochmal neu verstehen gelernt oder nochmal anders lesen können?
Das würde ich jetzt nicht so klar beantworten, weil meine eigene Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Aber natürlich, das mache ich auch in dem Buch, aber sparsam, dass ich eigene Erfahrungen auch einbringe aus der DDR-Zeit. Aber ich bin, ich glaube, 57 Jahre jünger als Sie. Ich bin noch in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen. Aber es gibt schon, also wenn ich mir heute angucke, in welchem Zustand die Linken sind in Deutschland und wenn ich diesen Streit sehe, diese Zersplitterung, diese Selbstzerstörung, dann denke ich, wissen die nicht, dass das alles schon war und wo das hingeführt hat, dass der Feind in den eigenen Reihen gewittert wurde und nicht da, wo er saß. Aber vielleicht ist Geschichte nicht so eins zu eins übertragbar. Und trotzdem denke ich, ich wollte das alles wissen und kann einfach nur hoffen, dass andere Leser das auch wissen wollen.
Mit diesem Buch will man das auf jeden Fall wissen und man erfährt unglaublich viel. Regina Scheer, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke.
Die nächste Nominierte ist die Reporterin Simone Schlindwein. Die ist nicht hier bei uns auf dem Podium, weil die Anreise, die wäre ein bisschen zu weit gewesen. Simone Schlindwein lebt und arbeitet als Journalistin nämlich in Uganda. Und ja, da haben wir deshalb schon vorab miteinander gesprochen. Guten Tag, Frau Schlindwein.
Hallo, guten Tag.
Das Buch, mit dem Sie nominiert sind für den Preis der Leipziger Buchmesse, das heißt Der grüne Krieg. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Dieses Buch, das handelt nämlich von den Schattenseiten des globalen Kampfs gegen das Artensterben. Das ist ein weltweit koordiniertes Naturschutzprojekt. Bis 2030 sollen 30% der Erdoberfläche unter Naturschutz stehen. Das ist ja im Prinzip nicht nur ambitioniert, sondern auch richtig und wichtig. Aber Ihren Recherchen zufolge hat dieses Naturschutzprogramm insbesondere in einigen Ländern Afrikas massive Nebenwirkungen. Und zwar, weil Naturschutz und Menschenrechte kollidieren. Sie nennen das einen grünen Krieg. Wer führt hier Krieg gegen wen?
Also konkret ist es eigentlich eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen den Wildhütern, die quasi von Naturschutzbehörden angeheuert sind oder auch einen Nationalpark beispielsweise bewachen, die erstens eben schwer militärisch trainiert sind mittlerweile, aber auch äußerst hochtechnologisch ausgestattet sind. Und diese Wildhüter, denen wurde jetzt in den vergangenen Jahren der militärischen Trainings beigebracht, in der lokalen Bevölkerung das Problem, also quasi den Feind zu sehen, gegen die diese Naturschutzgebiete verteidigt werden.
Und das ist ziemlich martialisch. Ein kongolesischer Menschenrechtsanwalt, der hat Ihnen gesagt, wir sehen immer mehr, dass die Ranger die Menschen wie Tiere behandeln und dass die Tiere im Kongo besser geschützt sind als die Menschen. Wie brutal ist das im Alltag?
Es ist ziemlich brutal. Ich war eigentlich davon ausgegangen, am Beginn meiner Recherche, ich finde jetzt immer wieder so eine Handvoll, sagen wir mal Einzelfälle, an hier einer aus Versehen erschossen, weit von Weitem konnte man nicht so genau sehen. Es ist jetzt eine Frau mit einem Baby im Tragetuch, die Feuerholz holt. Oder ein Wilderer, der mit der Schlingenfalle kommt und dann wurde aus Versehen irgendjemand erschossen oder angeschossen. Doch wenn man dann recherchiert über Jahre hinweg, dann gibt es zum Teil schockierende Systematiken dahinter. Also dass systematisch Menschen festgenommen werden, wenn sie ihren eigenen Acker bestellen wollen, weil die Regierung gesagt hat, wir erweitern ein Gebiet des Nationalparks. Da ist aber schon Ackerbau betrieben worden von der örtlichen Bevölkerung. Und dann werden alle die Menschen, die zu ihrem Acker gehen wollen und ihre Ernte einholen wollen, verhaftet. Und ich habe im Kongo eben einen Park, der von deutscher Seite finanziert wird, schon seit 30 Jahren untersucht, wo systematische Terrorkampagnen gegen die indigene Bevölkerung gefahren werden, Frauen vergewaltigt wurden, Häuser und ganze Dörfer niedergebrannt wurden, Kinder in diesen Häusern in den Flammen gestorben sind. Also wo es dann nicht nur mehr um Einzelfälle geht, sondern um systematische, fast Kriegsverbrechen ähnliche Übergriffe.
Wie sind Sie denn da in Ihrer Recherche vorgegangen? Wie sind Sie an diese vertriebenen, vergewaltigten Menschen gekommen, an Menschen, deren Dörfer niedergebrannt wurden?
Ich habe dieses Projekt vor vielen Jahren angefangen, 2018 zu Beginn. Und dann habe ich auch mit verschiedenen Recherchestipendien mich ausgerüstet und bin quasi um die Nationalparks. Ich habe mir 3 ausgesucht, die von deutschen und europäischen Steuergeldern bezahlt werden. Und bin dann quasi von Dorf zu Dorf marschiert, zum Teil in den Gummistiefeln. Und habe in jedem Dorf mit dem Dorfvorsteher und verschiedenen auch Frauenrepräsentanten zusammengesessen, um zu fragen, wie geht es euch am Rand Rande dieses Parks zu leben, diesen täglichen Übergriffen der Wildhüter. Seid ihr dessen ausgesetzt und können wir mal eine systematische Erhebung machen? Und so habe ich quasi Formulare und Stift und alles ausgeteilt und habe über ein Jahr quasi systematische Datenerhebungen auch gemacht.
Dann haben Sie also diese Fälle dokumentiert und sind dann ja auch mit diesen dokumentierten Fällen zu den Verantwortlichen vor Ort gegangen, also den Rangern, den Inhabern, die sind ja teilweise privatisiert, diese Parks, aber auch zu den westlichen Geldgebern. Was waren denn die Antworten?
Von den westlichen Geldgebern war es am Anfang immer gesagt worden, vor allem von den Deutschen, dass es sich um Einzelfälle handelt und dass gewisse, sagen wir mal, Aushandlungsprozesse, der Begriff wurde mehrfach benutzt, schon stattfinden. Also sprich, man weiß, es gibt Konflikte, aber im Schutz der Natur und der Arten müssten eben solche Sachen als Einzelfälle registriert werden.
Sie verfolgen in Ihrem Buch ja ganz klar diesen Vorwurf der westlichen, also mindestens Mitschuld. Dabei ist ja diese Grundidee erstmal sehr überzeugend, dass der reiche Norden, der einen Großteil des globalen Artensterbens zu verantworten hat, jetzt den ärmeren Süden dafür bezahlt, damit die Menschen dort die verbleibenden Wälder eben nicht abholzen, sondern schützen. Also die Bundesregierung, der WWF, die Vereinten Nationen, die geben ja nicht Vertreibung und Ermordung in Auftrag. Wie genau lässt sich da wirklich eine Verantwortungskette nachweisen?
Zum Erst ist einfach das Problem des Konzeptes, glaube ich, das Ursprungsproblem, das die Basis darstellt. Wir haben in Europa ein Konzept von Naturschutz, das schon in kolonialer Zeit entwickelt wurde, zu sagen, Nationalparks sind menschenleere Zonen. Da darf kein Mensch drin leben, da darf auch kein Dorf gebaut werden, da gibt es kein menschliches, gesellschaftliches Leben da drin. Was machen wir jetzt aber, wenn wir diese Naturschutzgebiete über extreme Flächen hinaus ausbauen? Ein Drittel des Planeten. Wollen wir ein Drittel des Planeten entvölkern, wie es in der Kolonialzeit passiert ist, dass man ganze Dörfer zerstört und platt gemacht hat, die Menschen vertrieben hat, um einen Nationalpark aufzubauen? Wollen wir dieses Konzept fortführen?
Sie haben eine sehr akribische, eine sehr kleinteilige Recherche betrieben, haben das dann im Buch gegliedert in 5 Teile zur Finanzierung, zur Militarisierung der Ranger, zur Verantwortung der Geldgeber, das haben wir schon besprochen. Und Sie haben jetzt auch gerade schon angedeutet, dieses koloniale, nachwirkende Bild, das wir in Deutschland, in Europa haben von Afrika, von der unberührten Wildnis ohne Menschen. Unterschreiben Sie, das ist namentlich auch ein Erbe von Bernhard Grzimek, dieser Frankfurter Zoodirektor und Oscar-prämierte Naturfilmer. Serengeti darf nicht sterben, wir kennen das alle. Wie prägt das deutsche, das europäische Bild?
Also er hat damals die ersten Nationalparkkonzepte in Tansania so aufgesetzt, dass er gesagt hat, die Maasai-Bevölkerung, dass ja auch sehr viele Viehzüchter sind mit großen, gewaltigen Rinderherden, dass die das Artenüberleben in Afrika gefährden und dass man deswegen die Maasai aus diesen großen Nationalparks verdrängen oder vertreiben sollte. Und diese Konzepte werden nach wie vor fortgesetzt. Gerade jetzt, im vergangenen Jahr, habe ich einen Fall recherchiert in Tansania, wo über 165.000 Maasai aus ihrem Lebensraum vertrieben wurden mit Gewalt und Kugeln, um diese Nationalparks neu auszuweiten. Und Grzimek, da ist halt auch sehr wenig Aufarbeitung bislang passiert von deutscher Seite, wer dieser Mensch auch war. Er war halt ein Nazi und war in der Sturmabteilung und hat unter anderem für Liefenstahls Filme Tiere dressiert. Nach wie vor vergibt aber die Deutsche Entwicklungsbank einen Bernhard Grzimek-Preis jedes Jahr für den besten Naturschutzkonzepte.
Und davon halten auch Ihre Gesprächspartner in Afrika sehr wenig. Das wird deutlich auch in Ihrem Buch.
Ja.
Was wünschen Sie sich, was soll Ihr Buch auslösen?
Dass man eben in Europa nicht immer davon ausgeht, dass alle Rezepte, die wir bislang gefahren haben, volle Erfolgsrezepte sind. Wir sollten die Geschichte unserer Naturschutzideen und Konzepte und Strategien, die wir hatten, angucken, überlegen, ob es der richtige Weg ist und dann bei der Frage der Dekolonialisierung erstmal anfangen, das auseinanderzufriemeln, was ist hier koloniales Gedankengut und was kann man wirklich mit den Leuten vor Ort neu anfangen, den Planeten zu retten. Wenn die Europäer schon sagen, wir bezahlen das, dann sollten sie aber damit mit den lokalen Leuten sprechen, wie sie das umgesetzt haben wollen.
Simone Schlindwein, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch und Essayistik mit dem Buch Der grüne Krieg, wie in Afrika die Natur auf Kosten der Menschen geschützt wird und was der Westen damit zu tun hat. Das Buch umfasst 256 Seiten, kostet 20 Euro und ist am Christoph Links Verlag erschienen. Frau Schlindwein, vielen Dank für das Gespräch.
Danke ebenso.
Das Buch, über das wir jetzt sprechen, ist das Ergebnis einer lebenslangen Leidenschaft. Schon in seiner Dissertation hat sich der Hamburger Literaturwissenschaftler Jan-Philipp Remsmar mit dem Werk von Christoph Martin Wieland beschäftigt. Er hat die Herausgabe der sämtlichen Werke des Aufklärers unterstützt, immer wieder Publikationen über ihn gefördert, selbst zahlreiche Aufsätze über ihn veröffentlicht und wesentlich dazu beigetragen, dass Wielands Wohnhaus, das Gut in Osmansstedt, zu einem Museum und zur Forschungsstätte werden konnte. Und jetzt also eine große Biografie, Christoph Martin Wieland, Untertitel Die Erfindung der modernen deutschen Literatur, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Hallo, guten Tag, Herr Remsmar, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Christoph Martin Wieland war ja zu seinen Lebzeiten ein sehr bedeutender Mann. Heute kennen ihn viele gar nicht mehr. Können Sie ihn uns bitte mal kurz vorstellen? Wer war Christoph Martin Wieland?
Mit Lessing und Wieland beginnt die moderne deutsche Literatur. Wenn Sie vergleichen, was vorher geschrieben wurde und wie vorher geschrieben wurde, dann sehen Sie, dass mit diesen beiden Autoren und mit Wieland vor allem ein ganz neuer Ton in die deutsche Literatur kommt, in die Prosa, in die Verse. Und daran haben dann alle nach ihm angeknüpft. Und mit ihm beginnt die Weimarer Klassik.
Nun sind Sie ja eigentlich jemand, den man als Gründer des Hamburger Instituts für Sozialforschung kennt oder auch als Initiator der damals viel diskutierten Wehrmachtausstellung und als Autor politischer Bücher oder als Förderer von Arno Schmidt. Aber bei Ihnen zieht sich dieser Wieland ja wie ein roter Faden durch Ihr Forscherleben. Ich habe ja schon einiges aufgezählt, schon in Ihrer Dissertation haben Sie über ihn geschrieben. Was ist das für eine Flamme, die Sie so für diesen Mann brennen lässt?
Naja, das ist ein bedeutender großer Autor. Und wenn man dann feststellt, dass über so einen Autor, den man angefangen hat, lesen und lieben zu lernen, es relativ wenig zu lesen gibt über ihn und wenig, was es etwas taugt, weil er nämlich im 19. Jahrhundert eigentlich aus der Optik geriet und man las ihn nicht mehr und man schrieb Vorteile voneinander ab. Das ist dann sehr reizvoll, da ein bisschen etwas dagegen zu halten und zu korrigieren.
Aber hat er auch irgendwie sowas Seelenverwandtes, dass er Sie so ganz durch Ihr Leben begleitet? Fühlen Sie sich ihm irgendwie auch nah?
Das tut man doch zwangsläufig, wenn man sich lange mit einem Autor beschäftigt, denn sonst hätte man es ja nicht. Also man mag etwas und man lernt irgendwann, ihn zu beurteilen und die Urteile gut zu begründen. Und in vielen Dingen, wie zum Beispiel in seiner Auffassung, was Aufklärung, was politische Literatur ist, habe ich eigene Gedanken wiedergefunden oder von ihm gelernt. Dass irgendwann kann man das ja nicht mehr gut auseinanderhalten.
Sie schreiben ja gleich ganz am Anfang Ihres ja doch sehr umfassenden Werks, dass sich das Leben von Schriftstellern eigentlich so ein bisschen der Beschreibung entzieht, allein schon wegen der Tausenden von Stunden, die Sie am Schreibtisch verbringen. Und dann erzählen Sie Wielands Leben quasi erstmal auf einer halben Seite runter. Aber in diesen äußerlicher eben nicht so spektakulären 80 Lebensjahren wurde er eben zum bedeutendsten und bekanntesten deutschen Schriftsteller, der auch, fand ich auch überraschend, in ganz Europa gelesen wurde. Wie kam das? Was hat ihn für die Zeitgenossen da in aller Welt so interessant gemacht?
Ja, tatsächlich in ganz Europa, als seine gesammelten Werke herauskamen, die sämtlichen Werke, da waren die Abonnenten von St. Petersburg bis Lissabon in ganz Europa. Jede große Bibliothek, die etwas auf sich hielt, hatte eine Ausgabe von Wieland. Er ist ein Repräsentant der Zeit in mehrfacher Hinsicht und man las ihn damals als einen, der zeigt, wo die Literatur hingehen wird und hingehen soll. Und das war seine Bedeutung. Er war der wichtigste, populärste deutsche Autor und das wurde in ganz Europa so gesehen.
Er hat ja zum Beispiel Shakespeare als erster übersetzt und gilt, Sie haben das ja auch schon gesagt, auch als Spracherneuerer. Sie meinten, er hat so einen neuen Ton gebracht. Er hat auch neue Begriffe erfunden, die deutsche Sprache modernisiert. Können Sie uns das mal an einem konkreten Beispiel erklären, was er da geleistet hat?
Er musste für seine Shakespeare-Übersetzung einfach viele Wörter erfinden, für die es keine Äquivalenz im Deutschen gab. Mein Lieblingsbeispiel ist Sicherheitsklausel. Nicht? Wer käme auf die Idee, dass das ein Wort ist, das Christoph Martin Wieland erfindet, um es in eine Shakespeare-Übersetzung hineinzubringen? Aber es sind nicht nur solche Worte, es sind Wörter wie Steckenpferd für Hobby. Er hat das englische Hobbyhorse, das Äquivalent dafür genommen im Deutschen. Es sind die Wörter wie rosenwangig oder auch Milchmädchen und sehr vieles, die uns heute geläufig sind, woran man überhaupt nicht mehr denkt, dass die jemand sehr bewusst in die deutsche Sprache hineingebracht hat und man las es und übernahm es.
Und man weiß ja gar nicht mehr so genau, wovon er sich da eigentlich abgesetzt hat, oder? Was war da vorher irgendwie für ein Sprachumgang? In was für ein Korsett haben sich die Zeitgenossen da befunden?
Die Sprache war wesentlich auch die Sprache der Literaten, soweit sie Prosa schrieben, war wesentlich weniger geschmeidig. Und auch in den Versen war es so, man war allgemein der Meinung, dass das Deutsche einfach nicht die Flexibilität habe, die das Französische oder das Englische oder das Italienische hätten. Und Wieland demonstrierte, dass die deutsche Sprache genauso flexibel, genauso melodisch sein konnte wie die anderen Sprachen auch.
Er war aber ja auch politischer Journalist, also er war Herausgeber des Deutschen Merkur. Und inwiefern ist er denn auch als politischer Denker heute noch interessant?
Wieland wollte sein Publikum über das informieren, was politisch in Europa vor sich ging. Und er erkannte sofort, dass im Frankreich, in Paris des Jahres 1789 etwas weltgeschichtlich völlig Neues passiert. Und sein Publikum wurde darüber informiert und er versuchte es politisch denken zu lehren, nicht indem er Leitartikel schrieb und in Ansichten vorschrieb, sondern indem er zum Beispiel in der Form von Zwiegesprächen zeigte, wie man zu einem bestimmten französischen Ereignis Stellung nehmen konnte, nicht musste, sondern zeigte, wie zwei Leute darüber debattieren können, die im Dissens zusammenkommen und, wichtig, im Dissens auch wieder auseinandergehen. Also der Konsens ist nicht zwingend, sondern man wird aneinander klüger. Das war sein Begriff von Aufklärung.
Und das könnte ja durchaus heute auch eine gewisse Aktualität haben, nicht? Er wurde ja dann nach Weimar geholt. Er wollte da so eine Art Kulturhauptstadt draus machen. Und da kamen auch tatsächlich Leute von überall hin in dieses Osmanstedt. Aber heute fallen einem beim Stichwort Weimar ja ganz andere Namen ein. Woran liegt das, dass er da so in den Schatten gestellt worden ist?
Wieland wurde an den Weimarer Hof gerufen. Er sollte den jungen Herzog auf seine Regierung vorbereiten. Und er nutzte diese Chance, um aus dieser Stadt Weimar etwas anderes zu machen. Durch diese Zeitschrift, die er gegründet hatte und durch eine Oper, die er für eine moderne Oper, wie es sie vorher zu der Zeit noch nicht gab, durchkomponiert und in deutscher Sprache für den Hof. Und dadurch sah das kulturelle Deutschland auf Weimar. Das war auf einmal ein Ort geworden. Der bedeutendste deutsche Schriftsteller war da, die Oper war da, die Zeitschrift war da. Ohne diese Vorarbeit, wenn Sie das nur nennen möchten, wäre Goethe da nicht hingekommen. Ohne die Jahre mit Wieland hätte der spätere Herzog Karl August wäre nicht auf die Idee gekommen, sich mit einem jungen Autor zu beschäftigen, den er dann hier holte. Und als Wieland und Goethe da waren, holten sie zusammen den dritten, nämlich Herder, heran. Und später kam dann Schiller dazu. Im 19. Jahrhundert verengt sich die Optik Weimar auf Goethe und Schiller, die einfach eine andere Art von Dichter repräsentieren, die gleichzeitig ihre dichterische Existenz inszenieren. Die so ein bisschen wie Stars ihrer Generation waren. Da passierte etwas ganz Neues und Wieland war anders. Und deshalb rutschte die Aufmerksamkeit langsam weg von ihm, bis im 19. Jahrhundert Wieland der bloße Vorläufer war, den man eigentlich nicht mehr zu lesen brauchte.
Aber er hat das auch noch gegen Ende seines Lebens mitbekommen, nicht? Hat ihn das verbittert?
Es hat ihn wohl enttäuscht, aber er war dann gleichzeitig auch wieder historisch denkend genug, um zu sehen, aha, hier ist eine Veränderung und ich bin Objekt dieser verändernden Umstände und das hat man dann hinzunehmen.
Jetzt gehe ich mal davon aus, dass Sie mit dieser lebenslangen Arbeit an und über Wieland auch Lust machen wollen, ihn mal wieder zu lesen. Aber Sie sagen selbst in Ihrem Buch, das Problem ist, dass man sich sehr für ihn interessieren muss, wenn man Wieland genießen will. Was heißt denn das? Muss man da in der Antike bewandert sein oder was braucht es noch zum genüsslichen Verstehen von Wieland?
Nein, eben, ich sage genau nicht, dass man bewandert sein muss, sondern man muss sich interessieren. Aber das muss man doch bei jedem Autor. Sie müssen, wenn Sie Thomas Mann, die Josefsromane lesen, dann müssen Sie sich da ja nicht für Ägyptologie interessieren, sondern Sie müssen sich dafür interessieren, was für eine Welt da jemand entwirft. Aber das müssen Sie immer in der Literatur und das muss man im Falle Wielands auch tun. Das Interessante ist, wenn man diesen Autor insgesamt in den Blick nehmen will, dass man sich auch für so vieles Verschiedene interessieren muss, nicht nur für ein oder zwei Dinge. Muss man ja aber nicht. Man kann sich ja auf die Romane Wielands beschränken und man wird ein großes Vergnügen daran haben und viel daraus lernen.
Und wie ist das mit Ihnen, Herr Remzma? Haben Sie jetzt diese 700-seitige Biografie gewidmet? Ist damit der Gipfel Ihrer Wieland-Begeisterung erklommen?
Na, ich habe ein Lebenskapitel abgeschlossen für mich. Das ist ein ganz schöner Moment, wo man einen Strich drunter ziehen kann. Aber das heißt ja nicht, dass einem ein Autor dann fremd wird. Aber ich kenne ihn ziemlich gut. Ich muss jetzt nicht gleich wieder anfangen, alle seine Romane zu lesen.
Jan-Philipp Remzma, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Christoph Martin Wieland, die Erfindung der modernen deutschen Literatur, ist der Titel von Jan-Philipp Remzmas Biografie, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch.
Wir sprechen jetzt über Menschen, die in Talkshows sitzen und sich darüber wortreich beschweren, gecancelt worden zu sein. Wir sprechen über Menschen, die demonstrieren, dass sie gar nicht mehr ihre Meinung sagen dürften. Und wir sprechen über Autoren, die Bestseller schreiben, in denen steht, sie seien zensiert worden. Das wäre ziemlich einfach, sich über diese Widersprüchlichkeiten lustig zu machen. Genau das machen aber Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey nicht. Sie machen sich nicht lustig, sondern sie wollen herausfinden, was das für ein ja manchmal ziemlich paradoxer Freiheitskampf ist, den wir da heute beobachten können. Beide forschen soziologisch an der Uni Basel. Sie haben das Projekt also wissenschaftlich betrieben. Das Ergebnis ist aber ein Buch, das trotzdem glänzend geschrieben ist. Ich sage deswegen trotzdem, weil das in der Soziologie nun wirklich keine Selbstverständlichkeit ist. Und dieses Buch, das heißt Gekränkte Freiheit. Und mit dem sind beide für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Frau Amlinger, historisch gesehen haben sich ja Freiheitskämpfe gegen Feudalherren gerichtet, gegen die Kirche, gegen Könige. Das ist ja jetzt ein anderer Freiheitskampf. Welcher Freiheitsbegriff steht dahinter?
Ja, wenn man sich überlegt, wir leben eigentlich in einer Gesellschaft, die so frei ist wie nie zuvor. Und trotzdem fühlen sich manche unglaublich eingeschränkt. Und das hat uns sehr interessiert. Also wir haben begonnen mit dem Buch, als die ersten Corona-Proteste begannen. Und wir hatten zunächst Verständnis auch für diese Form von Kritik, die dort geübt wurde, wollten aber verstehen, wie konnte diese eigentlich progressive, emanzipatorische Norm kippen in das Gegenteil, dass sozusagen letztlich Freiheit gegen Solidarität ausgespielt wird und die Freiheit selbst eine autoritäre Drift bekommt. Also Freiheit würde dann eben hier verstanden als etwas, was als Absonderung von der Gesellschaft verstanden wird.
Ja. Und Herr Nachtwey, ich lese bei Ihnen eine sehr schöne Formulierung. Freiheit ist dann kein geteilter Zustand mehr, sondern persönliches Eigentum.
Ja, Freiheit, und das ist natürlich unsere soziologische Ausgangshypothese, die wir aber im Grunde mit allen liberalen, linken und auch konservativen Theoretikern teilen würden, dass Freiheit immer etwas Soziales ist und nicht etwas rein Individuelles. Freiheit zielt auf die individuelle Freiheit, aber frei kann man am Ende nur zusammen sein. Und das wird bei denjenigen, die wir untersucht haben, häufig bestritten.
Sie schreiben im Untertitel schon, es geht Ihnen um Aspekte des libertären Autoritarismus. Und das klingt ja erstmal völlig paradox, Frau Amlinger. Wie passt denn dieser unbedingte Freiheitswille mit was Autoritärem zusammen?
Ja, ja, das ist sehr kontraintuitiv, ne? Aber dennoch, wir haben ja eben auch mit sehr vielen Menschen gesprochen, ist uns in den Gesprächen aufgefallen, dass dieses absolute Pochen auf das Selbstbestimmungsrecht, dass da eine autoritäre Drift vorhanden ist. Und wir haben uns da orientiert, das klingt im Titel auch schon an, an Studien der kritischen Theorie zum autoritären Charakter und haben uns da nochmal so die Forschung angeschaut, die Theorie wie Adorno und Kolleginnen nach 1945 in den USA durchgeführt haben. Und wir haben da sehr viele Eigenschaften wiedergefunden, die man so eben nicht bei dem Selbstverständnis nach aufgeklärten und auch kritischen Menschen vermuten würde. Wie beispielsweise bezogen auf Konflikte um Meinungsfreiheit oder identitätspolitische Fragen, die Abwehr von so etwas Sensiblem oder aber auch Transgender-Fragen und so weiter. Und das steigert sich dann auch in den Gesprächen, die wir geführt haben, bis hin auch zu sehr aggressiven Formen oder auch einem Machtdenken, ne, dass man sich selbst als absolut setzt.
Bei Ihnen lese ich ganz erstaunt, dass bei Max Horkheimer schon in einem Vorwort zu den Studien zum autoritären Charakter eigentlich genau diese Phänomene beschrieben werden. Und das kommt uns so neu vor. Ist das eigentlich uralt?
Es ist anders neu. Horkheimer hat von einem neuen anthropologischen Typus gesprochen, von Menschen, die in der Modernisierung des Kapitalismus freigesetzt wurden und im Grunde in dieser Freisetzung solche gesellschaftlichen Ängste und Unsicherheit entwickelt haben, dass sie autoritär untergeschlüpft sind. Das hat auch Erich Fromm im Grunde in einer ähnlichen Art und Weise formuliert. Und was wir jetzt eher sehen würden, ist, dass diese autoritäre Drift, diese unheimliche Aggressivität, Projektivität, diese Abwehr des Sensiblen, dass die jetzt aber mit einem sehr hoch gesteigerten Individualismus verbunden sind. Und das ist der große Unterschied, dass diese Menschen nicht einen Führer suchen, eine starke Autoritätsfigur, an der sie sich anschließen können, sondern die Autoritätsfigur, an die sie sich orientieren, sind sie selbst. Es ist im Grunde der Autoritarismus der hochindividualisierten Gesellschaft.
Haben Sie das denn bei allen gefunden, die Sie da so befragt haben? Also Sie haben eine Menge Fallstudien mit drin, Sie haben viele Interviews geführt. Sie beschreiben auch dann eben diese öffentlichen Intellektuellen, die auftreten und sagen, ich darf ja gar nicht mehr auftreten. Haben Sie da überall dieselben Mechanismen entdeckt?
In unterschiedlichem Ausmaß. Also das sind natürlich ganz unterschiedliche Felder, in denen wir uns bewegt haben, weil wir eben auch aus unterschiedlichen Bereichen kommen und in unterschiedlichen Bereichen forschen. Interessanterweise war es aber so, dass dieser starke, eigentlich ja zunächst anti-autoritär wirkende Reflex des Rebellischen, ne, dieser Pose auch des Provokanten, das haben wir, glaube ich, eigentlich bei allen gefunden und mussten das aber dann auch nochmal intern differenzieren. Also beispielsweise bei den Intellektuellen haben wir nicht so einen starken Hang zu Verschwörungsdenken oder zur Esoterik finden können, wie bei den ProtestteilnehmerInnen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.
Dafür unter Umständen bei den Intellektuellen etwas mehr die Gekränktheit, bei der gekränkten Freiheit. Und da habe ich gedacht, so bei manchen, es ist ja vielleicht auch nachvollziehbar. Wir haben da die Sozialpsychologen und Philosophen, die als Universalgelehrte zu allen Themen befragt wurden und immer die Deutungshoheit hatten. Und plötzlich soll das Universalgenie nicht mehr zählen, sondern es wird plötzlich auf Spezialisten wie Christian Drosten gehört. Das ist ja auch kränkend, oder?
Ja, ist ja total ärgerlich. Ich sitze jede Woche in einer Talkshow und dann kommt da so ein Virologe von der Charité her. Das hat aber auch wieder was mit der modernen Gesellschaft zu tun, weil unser Ansatz ist schon, wir beschreiben diese Phänomene, aber wir sehen nicht individuelle Pathologien, sondern etwas sehr Modernes, Gesellschaftliches. Das ist nämlich eine Gesellschaft wieder unseren Experten notwendigerweise eine andere und besondere Rolle einnehmen, weil bestimmte Risiken, das hat schon Ulrich Beck in den 80er Jahren gesagt, nicht mehr sichtbar sind. Um so etwas wie das Coronavirus zu verstehen, braucht man eben Leute, die sich damit sehr, sehr viel beschäftigen. Das kann man nicht mehr mit der Universalperspektive des klassischen Intellektuellen wirklich in den Griff bekommen.
Ja, und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die Idee des Intellektuellen, der das öffentliche Wort ergreift für diejenigen, die selbst nicht sprechen können, die marginalisiert sind. Das ist auch ein Stück weit überholt durch den gesellschaftlichen Fortschritt, ne? Weil nun die Marginalisierten selbst das Wort ergreifen, selbst sprechen wollen und die Intellektuellen nicht mehr dann die Fürsprecher sein dürfen.
Ja, also viele Intellektuelle sind ja wahnsinnig gestresst dadurch, dass im Internet dann auch People of Color oder vor allen Dingen auch Frauen plötzlich eine eigene Stimme haben und auch eine eigene Plattform haben, die sie sonst durch die spezifischen Mechanismen von medialer Macht vorher nicht hatten. Und diese Demokratisierung des Diskursraums hat natürlich die Rolle des Intellektuellen auch nochmal sehr stark verändert.
Das erklärt sicherlich die Gekränktheit. Erklärt das auch diese Dynamik, die das gelegentlich entwickelt? Sie beschreiben das als ein Driften von Personen, aber dieses Driften wird dann ja häufig zu einem Rutschen und irgendwann zu einem Stürzen. Diese Dynamik, wie erklären Sie sich die?
Das ist nicht einfach zu erklären. Häufig sind diese Intellektuellen dann in ein anderes Publikum gerutscht. Das heißt, sie haben zum Beispiel Widerstand in einer Talkshow erfahren, Widerworte auf Twitter erfahren. Aber sie haben dann auch in den sozialen Netzwerken, auf Telegram, in ihren eigenen Kanälen plötzlich eine glühende Anhängerschaft bekommen. Und das ist natürlich das sehr viel angenehmere, schönere und das zweite Element von dieser Dynamik ist dieses Gefühl der Kränkung, der Ausgeschlossenheit, was sie dann aber zu einer Neo-Gemeinschaft geführt hat. Sie haben nämlich unter den Kritikern auch Gleichgesinnte gefunden, die diesen Generalverdacht gegen den Mainstream hatten. Und in dieser Gemeinschaft, wo man sich wohlgefühlt hat, gegen diese Verschwörung des Allgemeinen, die dann mit BioNTech und den anderen unter eine Decke gesteckt hat, da war man in einer Gruppe von Gleichgesinnten und das hat sich so stark verstärkt, dass es da kein Zurück gab, weil es auf der anderen Seite dann nur die Familienmitglieder oder die Journalisten gab, die einen dann schlecht behandelt haben.
Wir alle haben jetzt natürlich Gesichter vor Augen, Namen im Kopf. Uns fällt jetzt aber auch auf, Sie haben jetzt keinen einzigen Namen genannt. Im Buch tauchen doch einige Namen auf, aber ich habe gesehen, am Ende haben Sie Ihrem Buch ein Sachregister beigefügt, aber kein Personenregister. Ist das Absicht? Sie wollen es möglichst von den Individuen trennen?
Nun gut, wir sind ja Soziologinnen und wollten zunächst auch mal einfach die gesellschaftliche Dynamik verstehen, die hinter den Einzelschicksalen und den Einzelbiografien steht. Insofern sind nicht nur die Fallstudien, die wir betrieben haben, die ja anonymisiert sind, sondern auch die realen Personen, über die wir schreiben, sind zunächst eben einmal Fälle, die auch für etwas anderes stehen, für eine allgemeine Entwicklung.
Wenn Sie jetzt mal kurz aus der seriösen Wissenschaftlerrolle heraustreten und ganz unseriös in die Zukunft gucken, ist das ein Phänomen, das sich vielleicht mal wieder erledigt oder sucht sich das einfach nur immer ein neues Thema und das Phänomen bleibt uns erhalten?
Ich fürchte, dass wir eine gewisse Population haben in Deutschland, die mit diesem Generalverdacht an die Öffentlichkeit herangeht und die sehr leicht kränkbar in vielfacher Hinsicht ist. Und ich fürchte, dass die Personen, die vorher gegen die Corona-Maßnahmen protestiert haben und jetzt das Narrativ zum Ukraine-Krieg in Frage stellen, auch sehr stark gegen die kommenden Klimamaßnahmen, die, fürchte ich, auch individuelle Freiheitsrechte tatsächlich tangieren werden, protestieren werden. Das heißt, um den Klimawandel einzudämmen oder um die Auswirkungen des Klimawandels zu behandeln, wird es wahrscheinlich in der einen oder anderen Art und Weise Maßnahmen geben, die individuelle Mobilität betreffen, die die Frage betreffen, zu welcher Uhrzeit kann man noch seine Wäsche waschen, was kann man konsumieren. Und das ist tatsächlich ein Triggermoment, weil dort mich meine Freiheit, meine Wahlfreiheit zu konsumieren, mich individuell zu verhalten, eingeschränkt ist. Und ich fürchte eben, dass diese Personen sehr stark auch dagegen rebellieren werden.
Oliver Nachtwey und Caroline Amlinger haben das Buch geschrieben, Gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus. 480 Seiten, die kosten 28 Euro, sind im Surkamp Verlag erschienen. Und dieses Buch, das ist nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuchessayistik. Dankeschön für das Gespräch.
Das waren sie also, die Nominierten für den Buchpreis der Leipziger Buchmesse. Und alle fünf Namen auf die Bücher, die finden Sie auch auf unserer Homepage auf deutschlandfunkkultur.de.
Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey, also mit Gekränkte Freiheit. Jan-Philipp Rehmzmar über Christoph Martin Wieland. Regina Scheer mit der Biografie Bittere Brunnen. Simone Schlindwein mit ihrem Buch Der grüne Krieg. Und Birgit Weihe, Root Girl.
Nächste Woche wissen wir dann, wer die Auszeichnung erhält. Der Preis der Leipziger Buchmesse, der wird am 27. April verliehen.
Tja, wir drücken natürlich die Daumen und sagen schon mal Dankeschön. Tschüss und bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.